Hagar und Gott. Also ich finde das eine ganz spannende Kiste, dieses Thema, denn ich habe das bei Maria schon gesagt, als die Predigt im Advent über Maria, es gibt fast mehr, was wir nicht wissen, als was wir wissen. Also ich habe an so vielen Stellen gedacht, Mensch, Herr, warum hast du nicht veranlasst, dass dies oder jenes Detail da noch mit reingeschrieben wird? Da ist so viel, was wir nicht wissen. Und ich habe unter diesem Aspekt dann auch meine eigene Vorbereitung noch mal so ein bisschen reflektiert. Ich werde versuchen, das schön auseinanderzuhalten. Was wissen wir und was ist Spekulation? Wir hatten also einen Dozenten. Der stand also immer da, so wie, ein bisschen wie ein Stock im Arm, also entweder so oder so. Und dann, hier bewegen wir uns auf dem Boden der Spekulation. Werde ich nie vergessen. Und es ist ganz viel, was wir bei diesem Text und auch ich habe Dinge drin, wo ich sagen muss, streng genommen weiß ich das nicht. Es steht nämlich nicht da. Es sind Überlegungen, die ich mir mache mit einer gewissen Logik, mit einem gewissen Abgleich zu anderen Bibelstellen. Aber wenn er mich fragt, ist es oder ist es nicht, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich werde versuchen, diese Stellen kenntlich zu machen und das ein bisschen auch zu sagen, wenn das so ist. Also das zu unterscheiden, wo habe ich jetzt tatsächlich hier eine klare Aussage aus dem Text und wo bewegen wir, um es mit unserem Lehrer zu sagen, wo bewegen wir uns auf dem Boden der Spekulation? Ich denke, ihr habt alle schon Predigten gehört über dieses Thema im weitesten Sinne. Ich will heute wirklich mal den Text nicht so schwerpunktmäßig diesen einen Vers der Jahreslosung, sondern wirklich mal diesen ganzen Abschnitt lesen. Deswegen lesen wir auch das ganze Kapitel 16 aus dem ersten Buch Mose. Es ist nicht so lang wie Psalm 119, also von daher lasst uns mal lesen. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin vor Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deinen Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Das Problem, die Sarah und irgendwo auch der Abram, sie waren in einer Notlage. 86 Jahre war der Abram, die Sarah ein bisschen jünger, aber Gott hatte ihnen die Verheißung gegeben, sie sollen ein Riesenvolk werden und sie hatten nicht mal ein Kind. Schwierige Situation. Dazu kommt ja, dass das damals als Fluch galt, wenn eine Frau keine Kinder kriegen konnte. Man ist auch damals nicht auf die Idee gekommen, dass es auch am Mann liegen könnte, was ja durchaus oft der Fall ist, wenn ein Paar kinderlos bleibt. Damals ist man automatisch davon ausgegangen, das ist die Frau. Hier war es die Frau, sonst hätte das ja mit der Hagar nicht funktioniert. Aber in vielen Fällen ist es nicht so. Ja? Also das ist keineswegs immer so, dass es an den Frauen liegt, wenn ein Paar keine Kinder bekommt. Die beiden waren aber in einer echten Notlage. Sarai verschlossen und damit galt sie als von Gott verstoßen, verflucht, was weiß ich. Und auch der Abraham, ja, Gott hat doch eine Verheißung gegeben, wo bleibt die denn? Und die Sarai hat ein Lösungsmittel. Eine in damaligen Verhältnissen durchaus übliche Methode. Denn die Kinder der Magd galten als Kinder der Herrin. Übrigens wisst ihr, wo der Spruch Kind und Kegel herkommt. Der kommt mit Kind und Kegel. Ja, Kinder waren die Ehelichen und die Kegel waren die anderen. Und ja, also es geht auch durchaus, wenn wir das sogar in Redewendungen noch drin haben. Aber damals war das, also auch von Jakob, die beiden Frauen haben zusammen, die eine hat 6 Kinder, die andere 2 sind 8. Und woher kommen die anderen 4? Die 12 Söhne Jakobs? Von 2 Mägden, genau. Das war also damals eine Praxis, die angewandt wurde. Ja, also Jakobs Söhne habe ich da. Es ist ein verzweifelter Versuch. Man will Gott auf die Sprünge helfen. Gott hat das ja versprochen. Jetzt müssen wir ja irgendwie dafür sorgen, dass Gottes Versprechen auch in Erfüllung geht, oder? Da sind wir schon bei der ersten Spekulation. Ob die Überlegung hatten, steht nicht da. Ja, ist meine Deutung, dass die möglicherweise sogar die Verheißung vor Augen hatten. Aber im Text steht davon nichts. Steht nur, sie hatten keine Kinder, also suchten sie nach einer Lösung. Und die wird dann umgesetzt. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Gehorchen aber wem? Ja, ist also durchaus ja immer so eine Sache. Sollten die Männer immer ihren Frauen gehorchen? Oder umgekehrt? Sollten wir überhaupt Menschen grundsätzlich gehorchen? Ich glaube, wenn Menschen uns etwas sagen, dann sollten wir schon das eigene Hirn ein bisschen mitbenutzen. Und auch den eigenen Glauben, egal in welche Richtung. Als ich Zivildienst gemacht habe, gab es so einen Ordner, da standen unsere Rechte und Pflichten als Zivis drin. Die Rechte haben wir auswendig gelernt, die Pflichten, naja, wenn es sein muss. Aber da stand auch drin, wenn ein Vorgesetzter eine Ordnungswidrigkeit anordnet, dann müssen wir die also erst umsetzen, dürfen uns nachher beschweren. Wenn er eine Straftat anordnet, dann müssen wir die verweigern. Ja, interessante Unterscheidung damals. Es ist also schon, selbst wenn es selbst da, wo es ja in Anlehnung an die Bundeswehr war, natürlich dieser Ordner so ein bisschen geschrieben. Und wir kannten ihn deutlich besser als unsere Vorgesetzten, was manchmal durchaus Vorteile hatte. Aber ja, mal davon abgesehen, natürlich sollen wir Gott gehorchen und das lohnt sich auch. Da steckt, ja, also weil Gott will unser Bestes, kann unser Bestes. Es ist für uns gut, wenn wir Gott gehorchen. Aber Gehorsam gegenüber Menschen sollte man durchaus prüfen. Das wissen wir als Deutsche, glaube ich, vielleicht besser als manches andere Land. Dass man Dinge prüfen muss. Ja, glückt der Versuch eigentlich? Können wir drüber nachdenken? Interessant finde ich hier etwas in Vers 3. Und zwar werden hier Dinge nochmal wiederholt, die wir eigentlich schon wissen aus dem Kontext. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd. Also da steckt in jedem Wort eine Information drin, die wir eigentlich zwar kennen, auf die hier aber nochmal Gewicht gelegt wird. Ja, jedes Wort hat hier Gewicht. Es ist die Sarai, die das Ganze macht. Es ist die Frau Abrams, die das Ganze anleiert. Nicht eine Fremde. Ja, und ich denke, das ist auch hier die Betonung. Es ist Abrams Frau. Sie hat eine ägyptische Magd. Ägyptisch also, Abraham, die kam oben aus Mesopotamien. Ägypten liegt also östlich von Israel, Ägypten liegt südwestlich, also die kamen wirklich komplett aus der entgegengesetzten Richtung. Hatte vermutlich andere Götter, anderen Glauben. Ja, so viel auch zieht nicht mehr den Ungläubigen an einem Joch. Es wird nochmal betont, und sie war eben, ja, sie war ihrem Markt. Und sie gab sie Abram, ihrem Mann, was sich ja eigentlich daraus ergibt, dass er ihre sie seine Frau ist, wird nochmal Gewicht drauf. Die Sarai gibt die Hagar ihrem Mann zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Also im Grunde ja auch 10 Jahre auf die Erfüllung der Verheißung schon gewartet haben. Und er ging zu Hagar und sie ward schwanger. Ja, jetzt nochmal Schlussfolgerungen. Ja, sie haben lange auf die Erfüllung der Prophetie gewartet. Mindestens diese 10 Jahre plus den Weg von Mesopotamien runter. Es war keine leichte Zeit mit Sicherheit. Und dann treten Folgen ein. Also erstmal die Hagar, ich habe geschrieben, verständlich, aber dumm. Dass sie sich jetzt plötzlich über ihre Herrin erhebt und die das auch noch merken lässt. Vielleicht hat Hagar drauf gehofft, wieder vielleicht, ja, steht nicht da. Vielleicht hat Hagar gehofft, dass sich die Verhältnisse umdrehen, dass wenn sie jetzt die Mutter des Erben ist, dass sie aufsteigt und die Sarai steigt ab. Sie wird zur ersten Frau und die Sarai wird so ein bisschen zur Seite geschoben. Davon war aber nie die Rede. Das hat niemand angekündigt, das hat niemand versprochen, sondern es war von vornherein klar, sie soll das Kind kriegen, also wie eine Leihmutter, und es soll Sarais Kind als Sarais Kind gelten. Das hat die Hagar unterschätzt. Und sie wird überheblich und, ich meine, ihr steckt ja alle irgendwo in irgendwelchen Verhältnissen in Hierarchien drin. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter seinen Chef, sich über seinen Chef überhebt und ihn das auch noch merken lässt? Also wenn man nicht einen extrem geduldigen Chef hat, gibt es Stress, oder? Es ist verständlich, gerade wenn man die Bedeutung eines Kindes, das kann man ja gar nicht hoch genug ansetzen in der damaligen Zeit. Wie heißt das im Psalm mal, die Söhne sind wie Pfeile im Köcher. Ja, also die geben Macht. Und wenn man keine hat, ist es halt Ohnmacht. Und jetzt hat sie plötzlich, sie kriegt den Sohn, sie kriegt das Kind. Ob es ein Sohn war, wussten sie ja noch nicht. Aber sie kriegt das Kind und die Sarai nicht. Es ist verständlich, wie sie reagiert. Aber es steht Verachtung gegen Macht. Und wer verliert dann in der Regel? Ja, also hier hat die Sarai hat die Macht. Sie ist die Herrin. Und das bestätigt auch der Abram, als sie sich dann bei ihm beschwert. Erstmal klagt sie den Abram an. Vielleicht hat sie das sogar auch im Hinterkopf, dass sie hier so aggressiv auffährt, dass sie im Hinterkopf hat, nicht, dass der auf dumme Gedanken kommt. Und das tatsächlich macht mit diesem Umdrehen, weil das war ja schon dann der Abram, der das zu entscheiden hatte. Vielleicht ist das der Hintergrund, wie dann vielleicht, vielleicht ist das der Hintergrund für dieses aggressive Auftreten. Denn eigentlich hätte man an der Stelle ja sagen können, also Sarah, jetzt dreh mal eine Stufe runter. Wessen Idee war das nochmal? Wer wollte das unbedingt? Aber der Abram sagt ja nur, ja, das haben wir schon im Nächsten, sie ist in deiner Hand. Und es war rechtlich vollkommen richtig. Ja, in bestimmten Phasen, also das sollte in Israel nicht so sein, aber das Gesetz kam ja erst später durch Mose. Aber in manchen Kulturen konnte ein Sklave erschlagen werden, ohne dass es Folgen hatte. Das war eine Sache. Das war kein Mensch. Das wollte Gott in Israel anders. Das ist ja dann durchs Gesetz dann später klargestellt worden. Aber sie ist in deiner Gewalt. Das ist auch keine Entscheidung, die der Abram hier trifft. Oder keine neue Entscheidung. Er beschreibt nur den Zustand. Das ist so. Das Einzige, was er vielleicht sagt, was in dem Moment nochmal neu ist, ich will nichts daran ändern. So ist es und so bleibt es. Ich habe nicht vor, da irgendeinen Tausch zu machen. Und dann treten eigentlich logische Folgen ein. Die Verachtung ist in gewisser Weise eine logische Folge. Wie gesagt, wenn auch nicht sehr klug. Und die Reaktion der Sarai genauso. Dass sie sie demütigen will, übrigens, es steht nicht da, dass es passiert ist. Sie wollte sie demütigen. Steht auch nicht da, wie. Ob sie ihr jetzt die dreckigsten Arbeiten geben wollte oder was sie vorhatte, um sie zu demütigen, ich weiß es nicht. Weiß es jemand von euch? Also ich weiß es nicht, es steht nicht im Text. Vielleicht wollte sie ihr auch nur, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, dann mache ich da nochmal den Rückbezug. Wie soll man das Ganze bewerten? Das erstmal Wichtigste ist, hier steht keine Bewertung. Weder das Verhalten der Sarai wird bewertet, noch das der Hagar. Wir sind ja immer sehr schnell dabei, Dinge einzuordnen, Dinge zu bewerten, wenn ein anderer was gemacht hat. Klaus hat es ja in der Einleitung schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben unser Urteil gefällt, da wissen wir überhaupt noch nicht die Umstände. Ich habe das mal in einem Buch gelesen, ja, da schreibt der Autor, er war unterwegs mit der U-Bahn, Straßenbahn, irgend sowas, und ihm gegenüber saß ein Mann mit Kindern, mehreren Kindern, und die haben also die anderen Fahrgäste drangsaliert, auch ihm so ein bisschen so vors Schienenbein getreten. Und er hat dann irgendwann den Mann angeranzt. Der Mann hat überhaupt nichts gemacht. Dann hat er den Mann angeranzt und hat gesagt, sehen Sie nicht, was Ihre Kinder hier machen? Und der Mann zuckt zusammen und sagt, ach ja, die Kinder, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Die Mutter der Kinder ist eben gestorben. Und er sagt dann, in dem Moment hat er sich erstmal geschämt für seine Reaktion, dass er so reingegangen ist, ohne überhaupt erstmal zu klären, was steckt dahinter. Und dann hat er den Mann zu sich eingeladen, hat den also erstmal mitgenommen, hat den Essen gekocht und geredet. Ja, plötzlich, nur indem er die Umstände kannte, war eine völlig andere Wertung da. Aber hier, wir kriegen keine Wertung. Und wenn die Bibel nicht wertet, wenn Gott keine Wertung gibt, sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein mit unseren Wertungen, oder? Denn Gott, der dürfte das werten. Der wird auch eine Wertung haben, wie er das einordnet. Aber wenn er sie uns nicht mitteilt in seinem Wort, dann hat er sich ja was dabei gedacht. Denn Gott kann kommunizieren, im Unterschied zu uns manchmal. Wenn er will, dass was ankommt, dass was deutlich gesagt wird, dann wird es deutlich gesagt. Und das gilt also für diese Geschichte, aber auch für unseren Alltag. Leute, lasst uns vorsichtig sein mit unseren Wertungen über das, was andere tun. Ich sage nicht, dass wir es grundsätzlich nicht dürfen. Taten dürfen wir schon bewerten. Nicht, wir sollen die Menschen nicht verurteilen, aber die Taten dürfen wir schon beurteilen. Aber vorsichtig sein damit, hier steht keine Wertung. Und sie steht uns auch nicht zu. Und dann kommt hier der Bote Gottes ins Spiel. Er findet die Hagar. Das ist ja jetzt das, was dann zu dieser Aussage der Hagar führt. Sie wird gefunden. Und sie wird angeredet. Zunächst mal mit ihrem Namen. Und der Name ist in der Bibel immer sehr, sehr wichtig. Das heißt ja, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Haben wir übrigens, wir hatten Schulranzen machen lassen, so aus Leder für unsere Kinder. Die existieren heute noch, unkaputtbar. Und dann wollten wir, war so eine Idee, auch den Namen drauf machen. Und dann sagte der, der die hergestellt hat, ja, aber bitte nicht sichtbar. Machen Sie, er hat dann vorgeschlagen, den Namen unter die Klappe zu machen, denn wenn der Name außen drauf steht, können Fremde die Kinder mit ihrem Namen anreden, und wenn jemand sie mit dem Namen anredet, ist sofort eine gewisse Vertrautheit da. Und er sagt, das ist nicht gut, dass jeder Fremde die Kinder mit Namen anreden kann. Besser nicht. Ja, besser so den Ranzen, der Name steht drauf, es ist klar, wem der gehört, aber nur erst, wenn man ihn aufmacht. Gott kennt uns mit Namen. Und zwar jeden Menschen, nicht nur die, die zu ihm gehören. Gott kennt jeden Menschen mit Namen. Und als nächstes nennt er sie mit ihrer Stellung. Hagar, Sarais Magd, die wird gedacht haben, oh, da bin ich doch gerade abgehauen. Jetzt werde ich genau mit dieser Position wieder benannt. Auch wieder eine Deutung. Aber dass die glücklich gewesen ist, dass sie gleich darauf angesprochen wird, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Aber es ist eine Deutung, steht nicht im Text. Ihr merkt, wenn wir mal ganz genau sein wollen, wie viel wir oft reinlegen. Und damit müssen wir vorsichtig sein. Der Text ist verbindlich, meine Deutung ist es nicht. Die dürft ihr gerne prüfen, schütteln, rütteln, drüber beten. Hat er recht oder hat er nicht recht? Ist ein entscheidender Unterschied. Aber er redet sie sofort wieder mit ihrer Stellung an, aus der sie doch gerade weggelaufen ist. Das ist Fakt. Ja? Sie ist weggelaufen aus dieser Stellung und er nennt, spricht sie genau damit wieder an. Und dann wird sie gefragt, wo kommst du her, wo gehst du hin? Als wenn das Gott nicht wüsste. Und auch der Bote Gottes, der Engel, der weiß das natürlich, aber er will es von ihr wissen. Das ist ungefähr so wie Adam, wo bist du? Im Paradies. Natürlich wusste Gott, wo Adam war. Aber er möchte, dass wir rauskommen. Er will es von ihr hören. Ich bin vor meiner Herrin Sarai weggelaufen. Es kommt eine ehrliche Antwort. Und ich glaube, ehrliche Antworten sind eine wesentliche Grundlage für unsere Beziehung zu Gott. Also erstmal für jede Beziehung eigentlich. Ja, auch wenn es zwischenmenschlich gekracht hat, wenn man wieder klarkommen will miteinander, hilft nur eine ehrliche Antwort. Ein ehrlicher Umgang miteinander. Aber in der Gottesbeziehung ist es noch fast noch wichtiger. Oder zumindest genauso wichtig wie in der zwischenmenschlichen. Und das, also oft fragt Gott, um zu wissen, ist er soweit, dass er mir ehrlich begegnet? Oder ist sie soweit, dass sie mir ehrlich begegnet, hier die Hagar? Und dann passiert etwas, sie wird zurückgeschickt. Und zwar, wisst ihr noch, was stand oben? Was wollte die Sarai tun? Sie wollte sie demütigen. Und was kriegt sie für einen Auftrag? Demütige dich. Und jetzt muss man aber aufpassen, was in der Bibel demütigen heißt. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Demütigen heißt eigentlich, ich gehe in die Stellung, die mir zukommt. Da haben wir ganz viele Aussagen im Neuen Testament. Keiner denke höher von sich, als ihm zukommt. Das ist Demütigen. Demütigen heißt nicht, ich kann hier zwischen dem Nadelfilzhaaren durchlaufen. Und das auch noch mit Hut. Ja, so, ich bin nichts und ich kann nichts und ach. Ja, also das hat nichts mit Demütigen zu tun, also mit echtem biblischen Demütigen. Sondern biblisches Demütigen heißt, ich nehme die Stellung ein, die mir von Gott zugewiesen ist. Ja, also wenn ich jetzt mal meine Rolle nehme, ich verkündige euch Gottes Wort. Das ist einerseits meine Stellung und ich nehme sie ein, indem ich das tue. Auf der anderen Seite heißt es aber, ich kann euch gar nichts sagen, was ich nicht selber empfange. Wenn ich jetzt also herkäme und würde sagen, ich weiß es und ich werde euch jetzt mal sagen, wie es richtig ist. Blödsinn. Ja, ich weiß es erstens selber nicht. Ich bin genauso fehlbar wie jeder andere hier im Raum. Wir stehen alle auf einer Ebene. Das heißt, ich muss gucken, dass ich mich nicht überhebe und ich bin der geistliche Alleswisser und sag euch mal, was richtig und was falsch ist. Es geht aber auch nicht darum, ach nee, ich kann nicht reden, ich halte lieber meinen Mund und ich hänge meinen Beruf an den Nagel und noch lerne noch was anderes mit in meinem Alter und ach nee, kommt, lasst mal. Ja, sondern die Aufgabe einnehmen, die Gott mir zuweist, den Platz einnehmen, den er mir zuweist. Und den Auftrag kriegt die Hagar, geh wieder in diese Rolle rein. Du bist die Magd der Sarai, hast du eben selber gesagt, ich bin vor meiner Herrin Sarai weggelaufen, geh wieder in die Rolle rein. Du bist nicht daraus entlassen, weder von Gott noch von Menschen. Geh wieder rein. Man könnte jetzt hier eine ganze Diskussion aufmachen über Sklaverei und was heißt, sind wir als Christen verpflichtet, soziale Verhältnisse zu verändern? Mache ich jetzt nicht. Ja? Erstens haben wir dafür keine Zeit, zweitens würde ich das lieber in einer Gesprächsrunde machen und nicht so frontal. Spannendes Thema. Aber hier tut Gott es definitiv nicht, er schickt sie zurück in diese Rolle. Aber mit seinem Segen. Ja, sie bekommt Zusagen, viele Nachkommen. Sie wird einen starken Sohn bekommen, okay, auch einen wilden. Freut man sich als Mutter wohl, wenn man so eine Ankündigung kriegt, dass der Sohn so sein wird. Ich sehe ja einige Mütter lachen. Es ist eine Verheißung, aber ob man darüber unbedingt glücklich ist, weiß ich nicht. Viel Ärger wird ihr auch angekündigt, also er gegen alle und alle gegen ihn. Es ist mal eine Ansage. Aber das ist ja ein bisschen wie der Jakob und Esau, ja? Da ist das ja auch wieder. Der Esau kriegt ja auch einen Segen und der klingt ziemlich ähnlich. Also ganz ehrlich, hättet ihr mir den Segen aufgeschrieben und gesagt, wer kriegt den? Wem ist der zugesprochen? Hätte passieren können, dass ich Esau gesagt hätte. Muss ich ehrlich sagen. Bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gesagt hätte. Jetzt natürlich nicht, jetzt haben wir es gerade erst gelesen, aber vorher, ich weiß es nicht, hätte durchaus passieren können, ist ziemlich parallel. Und dann kommt eigentlich erst dieser Satz, der jetzt Jahreslosung ist. Und sie weiß, sie ist erkannt. Die Ägypterin erkennt Gott und sie bekennt diesen Gott. Es kann sein, dass das ihr Bekehrungserlebnis ist. Weil von der Heimat her, vom Ursprung her, hatte sie eine andere Religion. Ja, hat sie an die ägyptischen Götter geglaubt. Ja, mit ihren vielfältigen Funktionen. Vielleicht ist auch vorher schon was, hat auch vorher schon was geklickt. Es kann aber durchaus sein, dass wir hier ihr Bekehrungserlebnis haben. Schon wieder vielleicht. Ihr merkt's. Und Gott sieht. Gott sieht ihr Schicksal. Gott sieht ihre Reaktion. Es kommt, wie es kommt. Ist es jetzt Segen oder Fluch? Die beiden Brüder bekämpfen sich bis heute. Ich hoffe, dass meine Fehler, wo ich kleingläubig gewesen bin, nicht in 4000 Jahren noch in einem Krieg zwischen Völkern enden. Also wenn wir über Sünde nachdenken, sollten wir uns das bewusst machen. Die Sünde wird vergeben, keine Frage. Abraham gilt als der Vater des Glaubens. Und er war ja nicht unschuldig an der ganzen Geschichte. Ja, Sarai steht im Stammbaum Jesu, gehört dazu. Die Schuld ist vergeben. Die Folgen der Schuld erleben wir noch heute. Zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Es kann gewaltig schiefgehen, wenn wir Gott auf die Sprünge helfen wollen. Gott kann seine Prophezeiungen alleine erfüllen. Er braucht nicht, dass wir nachhelfen. Wir können vielleicht auf die Knie gehen. Das tut ja Daniel. Ja, der rechnet nach, hat gelesen bei Jeremia, glaube ich, 70 Jahre soll die Verbannung dauern der Israeliten, 70 Jahre sind rum. Und der Daniel geht auf die Knie und fängt an zu beten und fragt, was ist los? Und daraufhin kriegt er ja dann auch seine Visionen. Der macht's richtig. Der versucht nicht jetzt irgendwie hintenrum zu manipulieren. Er war ja relativ mächtig und auf eigene Faust jetzt die Prophezeiungen Gottes in Erfüllung zu bringen, sondern er geht zu Gott und sagt, hier, du hast gesagt, da steht's, ich sehe nichts davon, wie sieht's aus? Sag ich jetzt mal ein bisschen frech mit meinen Worten. Er fastet und betet auch, also er ordnet sich auch Gott unter, wird da nicht unangemessen, aber anderes Thema. Er geht zu Gott. Und jetzt? Gott sieht uns. Es hat übrigens ganz zwiespältige. Psalm 139 war jetzt auch mal wieder ein Vers in der Losung. Ja, wir haben den mal auseinandergenommen während der Ausbildung, wirklich übersetzt. Dieser schöne Satz, von allen Seiten umgibst du mir und hältst deine Hand über mir, heißt wörtlich übersetzt, von allen Seiten hast du mich umzingelt und deine Hand lastet auf mir. Und das Wort für umzingeln wird gebraucht für das Umzingeln einer Stadt oder das Zuziehen eines Tabakbeutels. Also am Anfang des Psalms hat David das überhaupt nicht prickelnd gefunden und nicht romantisch und nicht barmherzig, sondern bedrängend, bedrohend und einschnürend. Und dann mitten im Psalm passiert eine Wendung. Es ist also einer der wenigen Texte, über die ihr könntet mich nachts wecken und sagen, du musst jetzt predigen, über den Psalm wird es gehen. Muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht da reinrutsche. Man kann das bedrängend erleben. Oder wir hatten ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, habe ich meinen Teamkreis gemacht. Und da meint eins von den Mädchen, so 13, 14, also ehrlich, wenn jemand, den ich so richtig lieb habe, immer da ist, das kann ganz schön nerven. Ich will doch auch mal was tun, was dem vielleicht nicht so gefällt. Und wenn der dann immer da ist, witzig, weil sie 18 war, konnte sie sich daran nicht mehr erinnern, dass sie das mal gesagt hat. Gott sieht uns. Er sieht uns in unserem Tun. Er sieht uns in unserem Elend, wenn es denn Elend ist. Er sieht uns natürlich genauso in unserem Wohlstand, wenn es uns gut geht. Und er sieht uns, egal warum wir sind, wo wir sind. Der Engel, er tickt das ganz leicht an, indem er sie eben als Sarais Magd anspricht. Aber er sagt nicht, was hast du dir denn dabei gedacht? Du bist weggelaufen? Du weißt doch genau, wie deine soziale Stellung ist und wo deine rechtliche Stellung ist. Dass du jetzt hier sitzt, das hast du dir selber zuzuahnen. Erst mit deiner Arroganz und dann mit deinem Weglaufen. Hätten wir vielleicht gemacht, oder? Zumindest hätten wir es gedacht. Ob wir es laut gesagt hätten, weiß ich nicht. Aber wie oft denken wir so? Es ist uns kein Wort in dieser Richtung überliefert. Sondern einfach, okay, du bist Sarais Magd, geh wieder in deine Rolle zurück. Ja, demütige dich, also nimm deine Position ein. Aber kein Wort selber schuld und was wir da so gerne alles loslassen in solchen Momenten. Gott sieht uns, egal warum wir sind, wo wir sind. Und Gott greift ein. Oft anders. Ja, Hagar muss zurück. Er gibt sogar einen Segen für das Kind des Unglaubens. Vielleicht nicht den, den wir uns gewünscht hätten, den wir uns vorgestellt hätten, aber das hat für mich eben zwei Konsequenzen. Das eine ist das, was die Hagar hier erlebt, dass sie das weiß. Sie kennt diesen Gott als ein Gott, der sie sieht. Wir dürfen diesen Gott also kennen als einen Gott, der uns sieht. Ich möchte aber auch davon lernen, dass Gott hier nicht verurteilt. Nicht die Sarai, nicht den Abram, nicht die Hagar. Ich hätte alle drei rund gemacht, aber ganz ehrlich. Vielleicht hätte ich mich bemüht, das noch ein bisschen freundlich zu formulieren. Aber entweder hätte ich die Klappe gehalten und die Kurve gekratzt oder ich wäre deutlich geworden. Und wir sollten darüber nachdenken, was es heißt, dass Gott das nicht tut. Er lässt die Folgen eintreten, das sehen wir bis heute. Aber er macht sie nicht fertig. Lasst uns zusammen beten. Vater, danke. Danke, dass du die Hagar nicht fertig gemacht hast. Und danke, dass du uns nicht fertig gemacht hast. Wir haben alle schon unsere Fehler gemacht. Vielleicht sogar schlimmere als die Hagar, nach menschlichem Ermessen. Aber du hast uns nicht fertig gemacht, sondern du lädst uns immer wieder ein. Immer wieder diese Einladung, zu dir zurückzukommen. Herr, und den Grund dieser Einladung wollen wir jetzt auch miteinander feiern. Nämlich, dass du, Vater, deinen Sohn gegeben hast, dass du, Herr Jesus, dein Leben für uns gegeben hast, dass du für uns gestorben bist. Das wollen wir feiern, das wollen wir verkündigen. Und ich bitte dich auch dafür um deinen Segen. Amen.